Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Der FC Bayern München hatte schon mal bessere Wochen. Erst die Corona-Fälle in der Mannschaft, dann eine Jahreshauptversammlung, auf der die Fans Radau gemacht haben, weil der Verein keine Diskussion über das Katar-Sponsoring zugelassen hat. Trotz dieser Unruhe gewinnt der FC Bayern das Abendspiel in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld 1:0. Michael Küster berichtet.
Die Bayern, völlig unbeeindruckt von den Turbulenzen abseits des Platzes unter der Woche, spielten flott nach vorne gegen Bielefeld und kamen fast im Minutentakt zu hervorragenden Möglichkeiten. Aber egal ob Müller, Sané oder Davis, der beste Bielefelder hielt zunächst alles, was auf sein Tor geflogen kam. Stefan Ortega erwischte wirklich einen ganz tollen Tag. Die Bayern blieben aber geduldig gegen die tapfer verteidigenden Bielefelder. Und so dauerte es bis zur 71. Minute, als Leroy Sané mit einem strammen Linksschuss in den linken Torwinkel die Münchner erlöste. Am Ende ein Pflichtsieg, der aufgrund der vielen Chancen deutlich höher ausfallen hätte müssen.
Und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte nach dem Spiel nur kurz Zeit, um über den Chancenwucher zu hadern. Dann ging sein Blick voraus.
Ja, ich glaube, alle brauchen dann ein Stück weit Geduld. Der Gegner verteidigt gut. Dann haben wir natürlich in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit schon die eine oder andere Großchance liegen lassen. Dann ja, weißt du natürlich, dass du unter Druck bist, weil Dortmund gewonnen hat und du gerne als Tabellenführer in das Duell gehen würdest.
Und das haben sie auch geschafft. Einen Punkt liegen die Bayern vor Borussia Dortmund. Der BVB hat nämlich heute das Aus in der Champions League gut verkraftet und gewinnt 3:1 in Wolfsburg. Jörg Tegelhütter.
Die Bayern können kommen. Borussia Dortmund und Erling Haaland sind gerüstet für das Topspiel der Bundesliga nächste Woche gegen den deutschen Rekordmeister. Drei Tage nach dem ernüchternden Champions League aus in Lissabon gewinnt Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg verdientermaßen mit 3:1. Die frühe Führung der Gastgeber durch Weghorst drehten die Dortmunder durch die Treffer von Can per verwandelten Foulelfmeter, Malen und Erling Haaland. Der Norweger erzielte 9 Minuten nach seiner Einwechslung und nach 5-wöchiger Verletzungspause den entscheidenden Treffer zum 3:1. Die Bayern sollten also gewarnt sein.
Vielleicht erinnern Sie sich. Das erste Geisterspiel in der Bundesliga während der Pandemie, das war das Derby zwischen Köln und Borussia Mönchengladbach. Damals war dieses Spiel noch ein Zeichen, dass wir als Gesellschaft das ernst meinen mit dem Hashtag Flatten the Curve. 1,5 Jahre später ist das Stadion in Köln fast so voll wie die Intensivstation. 50.000 Fans sehen einen 4:1-Sieg der Kölner. Christian Schulze.
Etwas Geduld war gefragt, doch spätestens in der zweiten Halbzeit sahen 50.000 Zuschauer im trotz Corona ausverkauften Kölner Stadion ein spektakuläres Rhein-Derby. Dejan Lubicic schoss den Ball nach 55 Minuten zum 1:0 in den Winkel und leitete damit die stärkste Phase der Gladbacher ein. Player scheiterte noch am Pfosten, bevor Hofmann nach 67 Minuten den Ausgleich erzielte. Doch dann schenkte die Borussia das Derby her. Einen furchtbaren Fehlpass von Neuhaus nutzte U zur erneuten Kölner Führung und nur Sekunden später legte die Gladbacher Abwehr für Duda auf, der in der 78. Minute das 3:1 erzielte. Kurz vor Abpfiff setzte Anderson per Flugkopfball unter die Latte den Schlusspunkt zum 4:1 Derby-Sieg für den 1. FC Köln.
Dass überhaupt so viele Fans ins Stadion kommen dürfen, das liegt an der Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen. Die erlaubt nämlich unter 2G-Bedingungen volle Stadien, obwohl zum Beispiel das RKI Kontaktreduzierung auch für Geimpfte und Genesene fordert. Auf die Frage, warum die Verordnung trotzdem so ist, wie sie ist, antwortet der gesundheitspolitische Sprecher der CDU in NRW, Peter Preuß.
Kann ich Ihnen nicht beantworten, diese Frage, sondern das ist geprüft worden, das ist im Verordnungswege so gemacht worden. Und insofern ist unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit und der Angemessenheit der Maßnahme das eben auch möglich.
Das ganze Interview gibt es in der DLF Audiothek. 299 Bundesligaspiele hat Christian Streich vor der Partie gegen den VfL Bochum als Trainer absolviert und viel erlebt. Auch das 300. war ereignisreich. Freiburg verliert nach Führung 1:2 gegen den VfL Bochum durch einen Fernschuss fast von der Mittellinie. Streichs Fazit?
Ungerecht, sehr ungerecht. Eines der von den 300 Spielen, einer der ungerechtesten Ergebnisse, die ich bis jetzt erlebt habe als Trainer.
Ungerecht ist auch das Leben mit Greuther Fürth. In 1,5 Saisons in der ersten Liga hat der Verein nicht einen Heimsieg errungen, auch heute nicht. 3:6 heißt es am Ende gegen Hoffenheim. Martin Raspe.
Unterhaltungswert hatte die Partie, kein Wunder, bei insgesamt 9 Toren. Aber zufrieden waren nur die Hoffenheimer. Die beendeten ihre negative Auswärtsbilanz und holten den 2. Auswärtssieg der Saison. 3-mal Bebu, 2-mal Rüther und ein Eigentor der Fürther. 6 Tore auf Fremdenplatz, das gibt's auch für die Hoffenheimer nicht alle Tage. Die Fürther müssen weiter warten auf den ersten Sieg. Das 3:6 war die 11. Niederlage in Serie. Das gab's noch nie in der Bundesliga. Und das ist ein Rekord, auf den die Fürther gerne verzichten würden.
Führt damit weiter nur mit einem Punkt Tabellenletzter. Auf dem Relegationsplatz steht der FC Augsburg nach einem 1:1 gegen Hertha BSC. Die Augsburger treffen erst in der Nachspielzeit.
Wenn du so viele Ausfälle kompensieren musst und als Mannschaft trotzdem so positiv bist und so arbeitest, dann ist es sehr, sehr gut und es ist natürlich wunderbar, wenn du in der letzten Sekunde dich belohnen kannst.
Sagt Trainer Markus Weinzierl. Und im Abendspiel der zweiten Liga hat Holstein Kiel 2:1 gegen Werder Bremen gewonnen. Jan-Magnus Riebe ist eigentlich der Dämonator bei der nordischen Kombination. Gerade im Springen ist er kaum zu schlagen. Gestern holt er souverän den Sieg beim Weltcup-Auftakt in Ruka. Heute wird der Norweger aber wegen eines Fehlers an seinem Sprunganzug disqualifiziert. Bahnfrei für die Deutschen. Martin Thiel.
In der Kälte von Finnland bei minus 17 Grad waren die deutschen Wintersportler heiß. Den nordischen Kombinierern gelingt ein Dreifacherfolg. Terence Weber gewinnt zum ersten Mal einen Weltcup vor seinen Teamkameraden Erik Frenzel und Vinzenz Geiger. Mit einem Sprung über 136,5 Metern, der Tagesbestweite, legte Weber die Grundlage. Startete als erster ins 10 Kilometer Langlaufrennen und setzte sich kurz vor Schluss ab und überraschte alle. Gut in Form waren auch die deutschen Skispringer. Markus Eisenbichler, trotz dem starken Rückenwind im Finale, fliegt 132 Meter weit und wird Dritter hinter dem Japaner Yo-Yo Kobayashi und dem Slowenen Ante Lanišek. Auf Platz 5 landet der Weltcup-führende Karl Geiger. Und auch die Langläuferinnen hatten in Ruka in der Nähe des Polarkreises Grund zum Jubeln. Katharina Hennig wird über 10 Kilometer Dritte, überrascht sich und alle Experten und macht gleich zum Auftakt des Winters die Olympia-Qualifikation klar.
Und auch die Biathletinnen und Biathleten sind in ihren Weltcup gestartet. Philipp Weißkirch fasst den Tag in Östersund zusammen.
Denise Herrmann hat das gemacht, was sich alle zum Einstieg in die neue Saison wünschen. Ein gutes Rennen. Das glückte der Sechsin im Einzel über schwere 15 Kilometer in Östersund. Nur einer von 20 Schüssen ging daneben. Am Ende ein toller dritter Platz.
Also ich bin voll zufrieden mit meinem Rennen. Gerade Einzel kommt halt über die Schießleistung. Das war mir wichtig, dass ich da heute mal die gute Trainingsleistung und das gute Gefühl, was ich gerade im Schießen habe, heute im Wettkampf so rüberbringe. Bin auch ein bisschen verhaltener angegangen. Die Laufleistung ist natürlich noch nicht das, wo ich hin will und das, was ich kann. Da ging es ein bisschen zäh.
Aber das ist im Einzel nicht ganz so wichtig und daran lässt sich ja auch noch arbeiten. Auch sonst konnte sich die deutsche Teamleistung sehen lassen. Platz 9 für Anna Weidel, Rang 12 für Vanessa Vogt. Für beide waren es die besten Weltcup-Ergebnisse bislang. Einige Favoritinnen strauchelten, nur Marketa Davidova nicht. Die Weltmeisterin aus Tschechien gewann ohne Fehler. Bei den Männern gewann ebenfalls der Weltmeister fehlerfrei Sturla Holm-Lægreid aus Norwegen. Bester Deutscher wurde Justus Strelo, Rang 13 für ihn mit nur einem Schießfehler.
Ich bin sehr überrascht, muss ich ehrlich zugeben. Meine Stärke ist das Schießen, ganz klar. Im Laufen habe ich immer so meine Reserven. Da bin ich dabei, mich Stück für Stück an die Großen ranzukämpfen.
Für den 24-Jährigen aus Schmiedeberg war es erst das dritte Weltcuprennen. Roman Rees wurde 14. Die anderen Deutschen verpassten den Sprung unter die besten 30. Erik Lesser war angeschlagen und verzichtete auf das Rennen, soll aber im Sprint von Östersund an den Start gehen.
Die Paralympics von Tokio sind jetzt ein paar Monate her. Einen wichtigen Titel gibt es aber noch zu vergeben, nämlich die Auszeichnung für die Parasportlerinnen und Parasportler des Jahres. Das Publikum konnte abstimmen. Burkhard Tupe verrät die Ergebnisse.
Eine Schwimmerin, ein Rollstuhl-Tischtennisspieler und die Nationalmannschaft der Rollstuhl-Basketballerinnen freuen sich über die letzten Titel des Jahres. Für die sehbehinderte Schwimmerin Elena Semechin findet damit das turbulenteste Jahr ihres Lebens ein gutes Ende. Nach der Goldmedaille in Tokio wurde bei der 28-jährigen Berlinerin ein Hirntumor festgestellt und erfolgreich operiert. Tischtennisspieler Valentin Baus aus Düsseldorf hatte in Tokio für eines der absoluten Highlights gesorgt. Sein Fünfsatzsieg gegen den chinesischen Favoriten zählte zu den positiven Überraschungen der Spiele von Tokio. Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen kehrten zwar ohne Medaille aus Japan zurück, waren aber nach einem sehr starken Turnier erst im Halbfinale den Niederlanden unterlegen. Eigentlich sollten die Preisträger im Rahmen einer feierlichen Gala in den Düsseldorfer Rheinterrassen ausgezeichnet werden. Die Veranstaltung musste jedoch wie im Vorjahr wegen der hohen Inzidenzwerte abgesagt werden.
Schwimmen, Fechten, Laufen, Schießen und Reiten. Für mehr als ein Jahrhundert waren das die Sportarten im modernen Fünfkampf. Heute hat der Kongress des Weltverbandes endgültig entschieden, Reiten wird gestrichen nach den Vorfällen bei den Olympischen Spielen in Tokio. 81% der Verbände haben dafür gestimmt, trotz einer Kampagne von Athletinnen und Athleten, die das Reiten noch retten wollten. Welche Sportart das Reiten dann nach 2024 ersetzen soll, ist noch unklar. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Nacht.